Hypnose. Ich glaube, es mir ersparen zu dürfen, hier ausführlich zu erklären, was man unter Hypnose versteht und wie dieser abnorme Zustand der Willens- und Bewusstseinsbindung herbeigeführt werden kann. Es wird heute leider viel zu viel auf diesem Gebiete experimentiert und die Erscheinungen der Hypnose werden sowohl in gelehrten Werken wie in den fragwürdigsten Traktätchen weitläufig und breit erörtert. Meines Erachtens sollte man mit den Anweisungen zur Herbeiführung der Hypnose weit vorsichtiger sein und selbst die Beschreibung des hypnotischen Zustands ist nicht ohne Gefahr. In segensreichem Sinne wirken solche Erörterungen ganz gewiss nicht, wohl aber reizen sie die Neugierde, erwecken je nach der aktiven oder passiven Artung des Lesers in so manchem den Wunsch, entweder selbst hypnotisieren zu können oder den hypnotischen Zustand am eigenen Leibe zu erfahren. Hinsichtlich des Könnens herrscht noch in weiten Kreisen die Annahme, als sei der erfolgreiche Hypnotiseur mit einer mysteriösen Kraft begabt, trotzdem immer wieder versichert wird, dass jedermann hypnotisieren könne und dass nur die Willenskraft des Hypnotiseurs die entscheidende Rolle spiele. In Wirklichkeit verhält sich die Sache erheblich anders. Erstens kann nicht jeder Mensch, und mag er die Technik der Hypnose noch so genau kennen, den hypnotischen Zustand herbeiführen, selbst wenn er seinen Willen in mustergültiger Weise auf sein Vorhaben zu konzentrieren vermag. Und zweitens ist es nun einmal keineswegs der Wille des einen, der hier des anderen Willen bindet. Es gibt sehr gute Hypnotiseure, die recht willensschwache zur Konzentrierung ihrer Wünsche auf einen einzigen Willensimpuls fast unfähige Menschen sind, während sehr willensfeste Menschen oft leichter in Hypnose verfallen als andere, bei denen von Willenskraft wirklich nicht die Rede sein kann. Hier sind viel mehr Kräfte am Werke, die mit dem Willen recht wenig zu tun haben. Und wenn ich oben von Willensbindung sprach, so ist auch das nicht so zu verstehen, als sei etwa der Wille selbst in irgendeiner Weise zu schwächen. Es handelt sich in Wahrheit nur darum, dass die körperlichen Organe des Menschen, die im Normalzustand fast ausschließlich auf die Regungen des eigenen Willens reagieren, während sie fremdem Willen nur sehr unvollkommen und nur bei Ablenkung des eigenen Willens zugänglich sind, im Zustand der Hypnose unfähig gemacht werden, den eigenen Willen zu vernehmen oder in leichteren Fällen nur noch sehr unvollkommen auf ihn reagieren. Jegliches Hypnotisieren ist also nur eine sukzessiv gesteigerte Ablösung des Gehirnapparats vom Willen des Gehirneigners. Da aber der Wille dem Gehirn nur durch die dem unsichtbaren Teil der physischen Welt zugehörigen feinen fluidischen Kräfte des Körpers Eindrücke zu vermitteln vermag, so bedeutet die Herbeiführung des hypnotischen Zustandes nichts anderes als eine Betäubung dieser feinen fluidischen Kräfte. Wohl ist es ein Willensimpuls des Hypnotiseurs, der als erste Ursache dieser Betäubung in Betracht kommt. Aber die Stärke dieses Impulses ist für das weitere Geschehen ebenso bedeutungslos wie die Theorie, nach der sich der Hypnotiseur die auftretenden Erscheinungen zu erklären versucht. Er selbst ist es wahrlich nicht, der jene Zustände herbeiführt, die seinem kontinuierlich beibehaltenen, aber deshalb durchaus nicht etwa mit übernormaler Kraft erfolgtem Willensimpuls folgen. Die Erscheinungen der Hypnose beruhen, so seltsam dies auch allen herrschenden Theorien gegenüber klingen mag, auf einer Art Ansteckung, nur dass hier nicht durch Bazillen und Mikroben Krankheiten übertragen werden, sondern durch Energiezentren, die auch dem besten Mikroskop unsichtbar bleiben, eine Lähmung der feinen fluidischen Körperkräfte erfolgt, wodurch eben diese Energiezentren direkt auf das Gehirn einzuwirken vermögen, unter Ausschaltung des Willens seines Eigners. Der Hypnotiseur aber ist ein Mensch, dessen psychophysische Konstitution besondere Eignung besitzt, um jene Energiezentren seinen Wünschen entsprechend anzuregen, so dass sie automatisch in der Richtung des erhaltenen Anstoßes weiterwirken. Es kann deshalb auch durchaus nicht jedermann hypnotisieren, so wenig wie jeder Mensch etwa als spiritistisches Medium erfolgreich sein wird, obwohl in beiden Fällen Kräfte zur Auswirkung kommen, die bis zu gewissem Grade in jedem Menschenwesen sind. Die unsichtbaren Energiezentren, um die es sich hier handelt, sind an jedem Punkte der unsichtbaren physischen Welt zu Myriaden vorhanden, erfüllen als homogene Masse allen Raum und bedürfen nur des Anstoßes durch einen Willensimpuls, um gleichsam mit diesem Impuls geladen, dessen auswirkende Diener zu werden, so dass es fast den Anschein hat, als habe man es hier mit kleinsten unsichtbaren, halbbewussten Lebewesen zu tun. Sie werden auch durchaus nicht etwa nur durch den Willensimpuls eines Hypnotiseurs zur Tätigkeit gezwungen, sondern stets und ständig durch jeden noch so verborgenen Wunsch bewegt, sobald solches Wünschen den Willen einmal in Schwierigkeit zu zwingen vermochte. Während aber bei der Mehrzahl der Menschen die feinen fluidischen Körperkräfte individuell isoliert sind, so dass die Beeindruckung dieser Energiezentren nur durch verhältnismäßig spärliche Infiltration erfolgt, findet man auch andererseits ziemlich zahlreich eine psychophysische Konstitution, die fast ein Ineinanderfließen der eigenen feinen fluidischen Kräfte des Körpers mit besagten Energiezentren aufweist. Und dies sind dann, je nach ihrer mehr aktiven oder mehr passiven Veranlagung, entweder die geborenen spiritistischen Medien oder aber die geborenen Hypnotiseure. Auch die spiritistische Medialität bedarf dieser unsichtbaren Energiezentren. Nur ist dabei der Hypnotiseur im unsichtbaren Teile der physischen Welt zu suchen. Das Medium liefert sich passiv seinen Wünschen aus, ohne ihn zu kennen, während bei der durch einen Menschen vorgenommenen hypnotischen Betäubung eines anderen ein Sichtbarer aktiv eingreift und sich vorübergehend aus Menschen, die an sich durchaus nicht im spiritistischen Sinne medial veranlagt sind, künstlich spiritistische Medien schafft. Der ganze Vorgang der Hypnose ist im Grunde nichts anderes als das, was man Spiritismus nennt. Nur insofern vom landläufigen Spiritismus unterschieden, als bei der Hypnose Menschen untereinander sich beeinflussen, während bei der spiritistischen Sitzung der menschliche Hypnotiseur durch eine Wesenheit des unsichtbaren Teiles der physischen Welt vertreten wird. Spiritistischer Trancezustand und hypnotische Betäubung sind zwar ihrer Erscheinung nach oft sehr verschieden, im Wesen aber fast identisch, mit Hilfe der gleichen Kräfte hervorgebracht, wenn auch die auslösenden Faktoren, hier der Impuls eines Menschen, dort der quasi tierhafte Betätigungstrieb eines Lemurenwesens des unsichtbaren Teiles der physischen Welt, sehr verschiedener Art sind. Wären dem menschlichen Hypnotiseur alle verborgenen Zusammenhänge der Natur ebenso entschleiert wie jenen Lemurenwesen, so würde er gar manche Wunder des Spiritismus mit Hilfe der von ihm hypnotisierten Person experimentell hervorzurufen fähig sein, und nur jene spiritistischen Phänomene würden sich ihm versagen, zu deren Hervorbringung unter allen Umständen ein echtes Medium nötig ist, das seinerseits, wie oben gesagt, nur die passive Achtung der gleichen psychophysischen Konstitution darstellt, deren aktive Achtung wir in jedem Hypnotiseur vor uns haben. Nun ist aber der Mensch, der einen anderen Menschen in den Zustand hypnotischer Betäubung versetzt, lediglich auf seine durch die Erdensinne vermittelte Erkenntnis der Natur beschränkt und vermag es weder zu verhindern noch auch nur zu erkennen, dass die unsichtbaren Wesen der physischen Welt temporär von seiner künstlich zum Medium gewordenen Versuchsperson Besitz ergreifen. So ist es möglich geworden, dass man allen Ernstes glaubte, in den tieferen Betäubungszuständen der Hypnose der eigentlichen Geistigkeit des Menschen zu begegnen, dass man sich gutgläubig von einem vermeintlichen, überpersönlichen Unterbewusstsein belehren ließ und dabei nicht ahnte, dass man im Grunde nichts anderes als spiritistische Seancen abhielt und ehrfürchtig sich Offenbarungen beugte, die aus der gleichen Sphäre stammten wie alles, was die lieben Geister irgendeiner spiritistischen Gemeinde ihren andachtsvollen Freunden zu erzählen haben, nur geschmacksgerecht gemacht für den, dem solche Bekundung galt, wie denn jede Manifestation dieser Zwischenwesen stets mit einem unerhörten Raffinement gerade den Ton zu treffen weiß, der in einem gegebenen Kreise verlangt wird, soll die Botschaft Glauben finden. Zuerst als Schwindel und Aberglaube bekämpft, ist die Hypnose heute ein Requisit der ärztlichen Wissenschaft geworden und man glaubt allerhand Heilerfolge ihrer Anwendung zuschreiben zu dürfen. Es ist nicht meine Sache, darüber zu befinden, inwieweit diese Heilerfolge vor strenger Kritik dauernd zu bestehen vermögen. Ich muss jedoch unumwunden aussprechen, dass alles Heilen mit Hilfe der Hypnose ungefähr dem Austreiben des Teufels durch Beelzebub gleichzusetzen ist und für den praktizierenden Arzt wie für den Patienten die gleichen Gefahren in sich bergen kann. Es fragt sich denn doch noch sehr, ob das, was man vielleicht an wirklichem, vielleicht aber nur an scheinbaren Heilerfolgen erzielt, der Heraufbeschwörung dieser Gefahren wert erscheint. Die Entscheidung darüber wird der Erfahrung des Arztes anheimgestellt bleiben müssen, während ich hier nur die Gefahr konstatieren und ihre Art bezeichnen möchte. Wenn nicht aus eigener Beobachtung, so doch aus der diesbezüglichen Literatur, dürfte jedem, der sich mit den Erscheinungen des Spiritismus näher beschäftigte, sehr wohl bekannt sein, dass ein Medium desto leichter in Trance verfällt, je öfter es experimentiert. Die gleiche Erfahrung macht jeder Hypnotiseur bei seiner Versuchsperson hinsichtlich des hypnotischen Betäubungszustandes. Die Energiezentren, die hier wie dort den abnormalen Zustand bewirken, sind gleichsam permanent auf Erreichung dieses Zustandes bei der in Frage kommenden Person eingestellt. Sie bilden eine Art magischer Kette, die den aktiven mit dem passiven Pol dauernd verbindet. Die Ebene der Verbindung ist der unsichtbare Teil der physischen Welt, zu dem auch jene feinen fluidischen Kräfte des Körpers gehören, durch deren Wirksamkeit reine Willensimpulse im Gehirn zur Auslösung kommen, durch deren Betäubung aber das eigene Ich aus seiner Herrscherstellung verdrängt wird und irgendeiner anderen Herrschaft die Macht überlassen muss, mit dem Gehirn zu schalten, wie es ihr beliebt. Je öfter der Hypnotiseur mit seiner Versuchsperson, der hypnotisierende Arzt mit seinem Patienten experimentiert, desto unzerreißbarer wird die magische Kette aus unsichtbaren Energiezentren, die beide Pole verbindet. Mag auch der eine sich vom anderen tausende von Meilen entfernen. Diese magische Kette ist fast ins Unendliche dehnbar und zerreißt umso weniger, je fester sie durch zahlreiche vorangegangene hypnotische Experimente gehärtet wurde. Es liegt ohne weiteres auf der Hand, dass sowohl der Arzt bzw. der Hypnotiseur im Allgemeinen, wie auch der Patient oder die Versuchsperson, durch diese stete Verbindung sehr unliebsame Einflüsse erfahren können. Denn das Verhältnis der Pole zueinander ist keineswegs unter allen Umständen so kategorisch gegeben, dass nicht auch zu Zeiten der aktive Pol passiv und der passive aktiv werden könnte. Nur die allerwenigsten solcher Fälle von ungewollter gegenseitiger Beeinflussung werden als solche erkannt werden, obwohl bereits deutliche Beobachtungen gelegentlich gemacht wurden, die nur aus solchem Einfluss bei permanenter fluidischer Verbindung erklärbar sind. Bewusst wird diese Beeinflussungsmöglichkeit von Seiten gewisser okkultistischer Geheimschulen benutzt, indem der betreffende Lehrer durch eine Schulung, die in nichts anderem besteht als in einer kontinuierlich gesteigerten Reihe mehr oder weniger verschleierter hypnotischer Betäubungen seines Opfers, dieses allmählich so fest an sich bindet, dass von einer eigenen Willensbetätigung bei ihm kaum mehr die Rede sein kann. Ein derartiger okkultistischer Abenteurer, der sehr genau weiß, dass seine ganze Macht auf dem Spiele stehen würde, wollte er auch nur für kürzeste Zeitspannen seine krampfhaft beibehaltene Aktivität aufgeben, wird allerdings auch kaum in die Gefahr kommen, von Seiten seiner so wirksam gefesselten Schüler Unliebsames zu erfahren. Der Arzt jedoch, der seine aktive Haltung nur auf die Zeitdauer des Experimentes beschränkt, ist niemals sicher, vor unvermuteten Einbrüchen des Willens seines Patienten, selbst wenn er ihn längst vergessen hat, in seinen eigenen psychophysischen Haushalt, in sein eigenes Fühlen und Denken. Dass dies bei den Patienten in noch weit erhöhtem Maße der Fall ist, liegt in der Natur der gewollten gegenseitigen Beziehung. Viel wichtiger jedoch als alle sozusagen technischen Gefahren der Hypnose bleibt die unumstößliche Tatsache, dass jede hypnotische Betäubung, werde sie nun des Experiments oder der Heilung wegen vorgenommen, eine Isolation zwischen Willen und Gehirn des Hypnotisierten schafft und dass diese Isolation bei vielfach hypnotisierten Personen allmählich auch ihre Nachwirkungen weit über die Zeitdauer der Hypnose hinaus erstreckt. Ich meine hier nicht etwa den posthypnotischen Befehl, dessen Befolgung nur deshalb eintritt, weil ein Vorstellungsbild des Hypnotiseurs zusammen mit einer in ihm latent vorhandenen bestimmten Zeitempfindung die fluidischen feinen Körperkräfte, die dem Willen den Einfluss auf das Gehirn ermöglichen, während der Hypnose seiner Versuchsperson derart beeindruckt hat, dass sie nach Ablauf der geforderten Zeit automatisch in Betäubung fallen und so das während der vorangegangenen Hypnose zwar befohlene, aber nicht ausgeführte, aufgrund des Willensimpulses des Hypnotiseurs nun genau so geschieht, als wäre es während der hypnotischen Sitzung erfolgt. Ich meine auch nicht jene etwa zu Heilzwecken erfolgte Hemmung der Willenseinwirkung, durch die sich der vorher Hypnotisierte dann im Wachzustand noch auf geraume Zeit hin zurückgehalten findet, etwa gewisse Neigungen nachzugeben, gewisse Befürchtungen zu hegen oder ähnliches mehr. Dies alles sind noch vom Hypnotiseur gewollte Nachwirkungen, die streng genommen zu den Phänomenen der eigentlichen Sitzung gehören, wenn sie auch erst später in Erscheinung treten. Die weitaus bedenklicheren Nachwirkungen treten bei oftmals Hypnotisierten dagegen als von keiner Seite gewollte Schädigungen auf und bestehen darin, dass es der an ein absolut passives mit sich schalten lassen gewöhnten Person mehr und mehr unmöglich wird, fremdem Willen, fremden suggestiven Einflüssen, nennenswerten Widerstand entgegenzusetzen. Dagegen hilft selbst der in bester Absicht während der Hypnose ausgesprochene Befehl des Hypnotiseurs, die Versuchsperson dürfe sich von keinem anderen Menschen als ihn selbst beeinflussen lassen, nicht das Mindeste. Sie wird wohl dadurch nur sehr schwer von anderer Seite her in hypnotische Betäubung zu versetzen sein, aber im Alltagsleben wird ihr stets gehemmter Wille es nicht vermögen, das Gehirn in seiner aus schließlichen Gewalt zu behalten. Es wird ein Tummelplatz für alle erdenklichen fremden Willensimpulse. Dass ein solcher Zustand aber für die höhere seelische Entfaltung wünschenswert wäre, wird gewiss kein Mensch von einiger Einsicht jemals behaupten wollen. Überdies handelt es sich bei der Anwendung der Hypnose zu Heilzwecken auch noch vorwiegend um die Abstellung gewisser Defekte, die eigentlich in das moralische Gebiet gehören. Erfolgt solche Abstellung durch den eigenen Willen, wenn auch nach vielen Fehlschlägen und erst in langen Zeiträumen, so ist für den ganzen Seelenkomplex des Menschen dabei ein hoher positiver Gewinn zu buchen. Der Wille erlangt auf solche Weise mehr und mehr unumschränkte Macht über das Gehirn und immer weniger werden fremde, nicht gewollte, ja selbst in der eigenen Konstitution gegebene unerwünschte Einflüsse dieses zu überwältigen vermögen. Wird aber die Beseitigung solcher mehr oder weniger in das moralische Gebiet gehöriger Defekte durch hypnotische Einwirkung erstrebt, so kann wohl die unerwünschte Erscheinung schwinden, aber keineswegs ist auf solche Weise eine seelische Förderung erzielt und die Macht des Willens über das Gehirn, ohne die keine wahrhafte seelische Vollendung auf dieser Erde jemals möglich ist, wird dabei sukzessive immer mehr vernichtet. Es erhält aus allem, was ich hier vorbringen konnte, und obwohl ich das Wesentliche stets nur streifte, dass die Beschäftigung mit der Hypnose in allen Fällen ein sehr bedenkliches Spiel ist und wahrlich nicht weniger Gefahren bergend als die Ausübung spiritistischer Mediumschaft oder die Bemühung um die Fähigkeit zur Ausübung gewisser Fakir-Künste. Das, was die tatsächlichen Erscheinungen der Hypnose beweisen, genügt, um auch selbst oberflächlichere Gemüter nachdenklich werden zu lassen hinsichtlich der geheimnisvollen Regionen, in denen das Innenleben des Menschen sich abspielt. Das Wissen um diese Erscheinungen kann zu einem Hilfsfaktor bei der Gestaltung unseres Weltbildes werden und so außerordentlich wertvoll für jeden Einzelnen sein. Niemals aber werden diese Erscheinungen an sich der Menschheit Segen bringen, und noch weniger können sie dazu führen, dem Erdenmenschen das Geheimnis seines Daseins zu enthüllen.